Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Also bist du wirklich davon überzeugt, dass Gott es gut mit dir meint? Ich kann da vielleicht ein paar Gedanken auch hören, weil ich kenne das von mir selbst. Dass man vielleicht denkt, ja, okay, aber wenn Gott es gut mit mir meint, warum lässt er denn dann dieses oder jenes in meinem Leben zu? Warum lässt er den Tod einer nahestehenden Person zu? Warum lässt er Krankheit oder Schmerzen in meinem Leben zu? Warum lässt er zu, dass ich von einer Person, die mir nahesteht, der ich vertraue, betrogen werde, enttäuscht werde? Warum lässt er zu, dass meine Tochter behindert auf die Welt kommt? Wenn er es doch gut mit mir meint. Das sind, denke ich, Gedanken, die sind berechtigt oder die kann ich mir vorstellen, dass auch ihr sie habt. Und heute wollen wir in 5. Mose einen Text lesen oder uns mit einem Text beschäftigen. Ich finde ihn wunderbar, was dieses Thema angeht, tröstlich ist. Und der uns zeigt, wie Gott ist, wie er mit uns handelt. Und ich habe diese Predigt auch so überschrieben: Gott meint es gut mit dir. Ich lese 5. Mose, Kapitel 8, 9 Verse. 5. Mose 8. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Wir haben uns ja in den vergangenen, ich sag mal, Monaten mit dieser Geschichte Israels da beschäftigt, aus den Büchern Mose. Haben ab dem 2. Buch Mose diese ganze Geschichte gesehen mit dem Auszug aus Ägypten und dieser Wüstenwanderung, die Israel dann durchmachen musste. Und wenn man sich diese Geschichte der Wüstenwanderung Israels anschaut, dann man kann zum Teil auch schon Verständnis haben, sage ich mal, dass die Israeliten manchmal so dachten, warum? Warum lässt Gott das jetzt zu? Warum jetzt so? Denn klar, sie wurden befreit, und zwar wunderbar befreit, mit starker Hand befreit, wenn wir an die Plagen denken und so weiter. Also Gott hat sich da mächtig erwiesen. Und wenn man das erlebt hat, kann man sich natürlich schon fragen, wie kann man im Nachhinein dann noch an Gott zweifeln? Aber bevor wir da zu schnell urteilen, müssen wir uns, denke ich, auch selbst anschauen, wie würden wir handeln oder wie handeln wir auch in unserem Leben oft, ne? Dass wir das vergessen, was der Herr getan hat. Deswegen, ich will da nicht über die Israeliten so schnell urteilen, sondern eher so ein bisschen auch Verständnis oder gucken, dass man es verstehen kann, weil sie wurden befreit, aber dann sind sie vor dem Meer und sind eingekesselt. Von hinten kommen die Ägypter. Warum? Warum lässt Gott das jetzt zu? Okay, und dann, Gott rettet sie auch aus dieser Situation wieder wunderbar, mit starker Hand. Er hält die Ägypter auf und macht das Meer, teilt das Meer, die Israeliten können durchgehen, die Ägypter ertrinken, wieder wunderbar. Eine wundersame Errettung. Und danach haben die Israeliten kein Wasser. Warum jetzt das schon wieder? Warum jetzt kein Wasser? Aber auch da, der Herr greift ein und gibt ihnen Wasser. Danach haben sie Hunger, haben nichts zu essen. Warum das? Und danach, der Herr greift wieder ein und gibt ihnen das Manna, das Brot aus dem Himmel und versorgt sie auch da wieder. Wieder wunderbar, es geht wieder gut. Aber danach Krieg gegen die Amalekiter. Warum das jetzt schon wieder? Warum wieder diese Bedrängnis? Ja, und so sehen wir so diese Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Aber warum ist das so, wenn Gott es doch gut mit ihnen meint? Warum gibt es dann nicht nur Höhen? Wenn Gott es doch gut mit uns meint, oder mit den Israeliten in diesem Fall erstmal, warum gibt es nicht nur Höhen? Aber der Punkt ist, und das ist also mein erster Punkt, und der ist ganz wichtig, den sollt ihr euch gleich am Anfang einprägen, das ist die Grundlage, das Fundament für auch den Rest der Predigt, aber auch auf dem wir stehen sollten. Gott meint es gut, dass daran kein Zweifel besteht. Gott meint es gut, und wenn wir die Israeliten anschauen, dann sehen wir das. Wir haben die Verse gelesen, ich lese nochmal diese letzten Verse dieses Abschnittes. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Ihr Lieben, Gott meinte es gut mit den Israeliten. Warum sollte er sie sonst in dieses herrliche Land führen? Was hat Gott davon? Warum sollte er das tun? Nein, er meint es gut mit den Israeliten. Er gibt ihnen dieses herrliche Land. Sie haben es nicht verdient, aber er schenkt ihnen dieses Land, führt sie da hinein. Also das ist die Grundlage, auf der wir stehen müssen, zu wissen, Gott meint es gut. Georg Müller, denke, den kennen auch viele, aus dem 19. Jahrhundert, der die Waisenhäuser in England aufgebaut hat, der hat ja auch viele schwierige Situationen gehabt, und in seiner Biografie kann man es lesen, dass er immer in diesen schwierigen Situationen bewusst gebetet hat zu Gott und zu ihm gesagt hat, es ausgesprochen hat, du bist gut und tust nur Gutes. Das ist auch nötig, ne, das auch dann auszusprechen, ne, in diesen Situationen, wo man vielleicht dann daran zweifelt, ne, warum ist es jetzt so heftig, schwer und so. Und dann zu sagen, nein, Herr, du bist gut und tust nur Gutes. Das hat Georg Müller immer wieder gesagt. Das ist die Grundlage. Das ist die Basis, die gar nicht verrückt werden darf. Die anderen Fragen, die dann noch kommen, warum und so weiter, mit denen muss man sich auch beschäftigen. Aber diese Grundlage darf nicht, an der darf nicht gerüttelt werden. Du bist gut und tust nur Gutes. Und so meint es auch Gott auch gut mit uns. Er führt auch uns in ein herrliches Land. Ja, unsere Hoffnung, unser Ziel, die Aussicht, die wir haben, die wir schon, ich sag mal, am Horizont sehen dürfen. Dieses Ziel, wohin Gott uns führt, das dürfen wir wissen, das hat Gott uns geoffenbart. Und da möchte ich einfach nochmal lesen, ich habe das schon öfter gemacht von hier, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, das immer wieder auch zu hören aus Offenbarung. Das, was uns erwartet. Offenbarung, ich lese 21, die ersten Verse, Offenbarung Kapitel 21, man könnte dann auch noch weiterlesen, aber ich lese einfach nur nochmal die ersten Verse, weil ich denke, es schadet nicht, das immer wieder auch zu hören. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ihr Lieben, das ist nur ein Bruchteil dessen, was uns erwartet. Und wenn das so ist, wenn Gott vorhat, uns das zu schenken, da muss man doch sagen, Gott meint es gut mit uns. Denn auch hier, warum sollte er das tun, wenn er es nicht gut mit uns meint? Er hat es doch nicht nötig. Aber er möchte gerne, dass wir bei ihm sind. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist sein Wille. Und wenn er es nicht gut mit uns meint, warum sollte das so sein? Und deswegen dieser erste Punkt, den du heute mitnehmen sollst. Gott meint es definitiv gut mit dir. Auch wenn es Tiefen in deinem Leben gibt. Gott meint es gut mit dir. Lasst uns das als Fundament behalten. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gott will dich erziehen. Wenn Gott es gut mit den Israeliten meinte, wie wir gesehen haben, er wollte sie ja in dieses herrliche Land bringen, dann ist ja die Frage, warum diese 40 Jahre Wüstenwanderung? Warum all die Schwierigkeiten, Hunger, Durst, Angst, Bedrängung? Warum hat er sie nicht einfach direkt ins Land gebracht? Wir lesen in 5. Mose, dass das nur 11 Tagesreisen waren. Vom Sinai, da wo sie Gottes Gebote empfangen haben, bis dann da an die Grenze des Landes, 11 Tagesreisen. Zack. Hätte sie hinbringen können. Wir wissen auch, es gab gute Gründe, warum sie dann diese 40 Jahre da noch sein mussten. Wir hatten das ja, als wir in 4. Mose waren, wegen ihres Unglaubens. Aber auch hier lesen wir Gründe dafür. Und genauso auch bei uns, wenn Gott es gut mit uns meint. Er will uns ja in dieses herrliche Land bringen. Auch da ist die Frage, warum diese lange Wüstenwanderung, unser Leben? Warum die Schwierigkeiten, Traurigkeiten, Krankheiten, Ängste, Nöte? Warum holt Gott uns nicht direkt zu sich? Könnte uns ja einfach entrücken. Und ich bin ehrlich, ich würde es am liebsten. Ich würde am liebsten jetzt sofort dahin. Da würden mir bestimmt einige würden da mit auf den Zug springen von euch. Und das ist ja auch normal und das ist auch, ich sag mal, ist ja auch nicht verkehrt oder schlimm. Auch Paulus wollte das. Auch Paulus wollte das. Wir lesen in Philippa, im Philipperbrief, wo er ja sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Ihm verlangte auch danach. Er wollte am liebsten jetzt einfach aufbrechen und bei Christus sein. Es wäre viel besser. Er sagt dann ja noch weiter, ja, es gibt aber noch diese andere Seite, es ist jetzt nötiger, hier zu bleiben, um euretwillen. Aber eigentlich würde ich am liebsten. Ne? Von daher, das ist auch normal und verständlich und auch, ich würde nicht mal sagen, halt verkehrt, wenn wir diese Sehnsucht haben. Die Frage ist halt, warum, wenn Gott es doch gut mit uns meint, warum all diese Sachen? Und wie schon gesagt, dieser Text gibt uns da eine Antwort. Eine Teilantwort, denn es mag auch noch andere Gründe geben, warum es bestimmte Sachen in unserem Leben gibt oder im Leben damals der Israeliten. Aber dennoch auch hier sind Gründe genannt und eine Antwort. Da lese ich nochmal Vers 5. Da heißt es so, erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott hat die Israeliten erzogen. Wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und wenn ein Mann seinen Sohn erzieht, dann würde man ja nicht sagen, der Mann meint es nicht gut mit seinem Sohn. Und trotzdem erzieht er ihn. Also es widerspricht sich nicht. Ein Mann liebt seinen Sohn und trotzdem erzieht er ihn, sage ich mal. Oder eigentlich müsste man sagen, gerade deswegen erzieht er ihn. Ne? Und es ist tatsächlich so, Gott erzieht die Israeliten, erzieht uns Menschen so, wie die Menschen ihre Kinder erziehen. Ich meine, dieses Thema Erziehung, das ist ja gar nicht so leicht. Da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie das auszusehen hat. Und also, wie erzieht man ein Kind? Was ist das Richtige da? Und ich selbst weiß, dass ich noch viel zu lernen habe da. Und ich bin immer wieder in Situationen, wo ich mich frage, was wäre jetzt das Richtige? Was wäre jetzt das Richtige zu tun, damit es so ist, wie Gott es will? Weil das entspricht ja nicht immer unseren Vorstellungen, was wir jetzt meinen, was das Beste wäre, zu handeln. Und ich bin da oft in Situationen, also das braucht so viel Weisheit, Erziehung, und deswegen, und ich bin mir bewusst, dass ich da noch so viel zu lernen habe, und deswegen hatten wir ja auch dieses Seminar letztens mit Jakob Dück über dieses Thema, weil das wichtig war, dass wir brauchen das, wir Eltern. Wirklich Weisheit und Ratschläge von Menschen, die auch da schon Erfahrung haben, die uns dann auch das mit dem Wort Gottes näher bringen können, wie in gewissen Situationen auch zu handeln wäre oder auch grundsätzlich. Aber es ist tatsächlich so, Gott erzieht uns so, wie man als Mensch sein Kind erzieht, grundsätzlich. Oder andersherum, vielleicht müsste man das andersherum sagen. So wie Gott uns erzieht, mit uns umgeht, mit uns Menschen, sollten wir vielleicht unsere Kinder erziehen. Wenn Gott uns doch so erzieht, wie es hier heißt, und Gott wird es ja perfekt machen, vielleicht sollten wir als Eltern uns auch daran orientieren und daran ein Beispiel nehmen, dass wir auch so unsere Kinder erziehen. Ne, so andersherum gesagt. Die Frage ist ja, wie erzieht Gott uns? Und in diesem Text, diese Aussage von Mose hier, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht, das ist ja sozusagen die Schlussfolgerung von dem, was er noch vorher sagt. Beschreibt er gewisse Dinge oder er erinnert sie an die Vergangenheit, wie ist Gott da mit euch umgegangen? So erkenne nun, dass der Herr dich erzieht. Wenn du das betrachtest, wie Gott mit euch umgegangen ist, dann erkenne, dass der Herr euch, dass der Herr dich erzieht, Israel. So. Und deswegen können wir in diesem Text einfach schauen, wie hat Gott erzogen? Und da sind so im Wesentlichen zwei Punkte, um die es Gott ging, laut diesem Text. Können wir zwei Punkte entnehmen. Zum einen, da lese ich nochmal vor, Vers 2, da heißt es, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott hat die Israeliten gedemütigt. Das heißt sogar in der Septuaginta, in dieser griechischen Übersetzung, heißt es gepeinigt. Er hat sie gedemütigt in dieser Wüstenwanderung. Dadurch, dass sie 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten und all das, was da passiert ist, hat er sie gedemütigt, um sie zu prüfen. Um sie zu prüfen, wie sieht ihr Herz wirklich aus? Wie sieht es da drin aus? Nach außen hin kann alles toll sein. Aber wie sieht es hier aus? Dafür musste Gott sie so demütigen, um das zu prüfen. Wie sieht ihr Herz wirklich aus? Geht es ihnen um Gott oder um sich? Um sich selbst? Ja, weil wir müssen bedenken, Gott hat sie ja wunderbar befreit durch mächtige Taten, durch diese Plagen. Und natürlich bin ich da lieber auf der Gewinnerseite. Ich halte mich dann doch eher zu diesem Gott, der da die Ägypter fertig macht. Und wir wissen, es gab ja auch viel Mischvolk, das mit ausgezogen ist. Es waren nicht nur Israeliten, sondern es waren auch viele andere. Warum sind denn da noch andere mitgezogen? Also Ägypter, denke ich, und so weiter. Mischvolk heißt es einfach in der Bibel. Warum sind die da mitgezogen und haben sich daran gehalten? Und ich denke, da waren halt welche, aber die haben halt gesehen, wie die Ägypter geschlagen werden oder haben es vielleicht sogar selbst erlebt, eine der oder mehrere dieser Plagen an ihrem eigenen Leib erfahren und haben sich gesagt, ich halte mich lieber zu denen. Das sind die Gewinner. Und sind mit ausgezogen, weil es ging ihnen da besser. Und die Frage ist nur, ging es ihnen dabei wirklich um Gott? Oder ging es um sich selbst, weil es ihnen dann halt besser geht? Und bei den Israeliten genauso. Nicht nur bei dem Mischvolk, aber ich denke bei den Israeliten genauso. Und ich denke, da gab es eben die einen oder die anderen. Und die Frage, die Gott sozusagen herausfinden wollte, sage ich mal, durch diese Prüfung ist, sind sie bereit, seine Gebote zu halten, egal wie es ihnen geht und in welcher Situation sie sich befinden? Lieben sie Gott wirklich? Lieben sie ihn wirklich? Das wollte er herausfinden. Ich sag mal, Gott zu lieben, die letzte Predigt, wenn ihr euch erinnert, über das ist ja das größte Gebot auch, Gott zu lieben. Und auch in 1. Johannes 5 lesen wir im Neuen Testament, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also diese Frage, die Gott herausfinden wollte, und dazu musste er diese schlimmen, schwierigen Situationen zulassen, um sie zu prüfen. Seid ihr auch bereit, in diesen schwierigen Situationen euch an mich zu halten, mich zu lieben, meine Gebote zu halten? Und so erzieht Gott auch uns. Er lässt schwierige und schlechte Dinge, sage ich mal, in unserem Leben zu, um das zu prüfen. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Lieben wir Gott wirklich? oder geht es uns nur um uns? Weil wenn es uns immer gut gehen würde, dann würde man diesen Unterschied nicht erkennen zwischen denen, die Gott wirklich lieben und denen, die einfach nur mitlaufen. Das stellt sich nur in den schwierigen Situationen heraus. Nur dann können wir, kann man wirklich sehen, um was es uns geht. Weil die Leute auch damals beim Auszug sind mitgelaufen, weil es in dem Moment besser war. Ja, und jetzt sind sie aber in der Wüste. Jetzt kommt der Durst. Jetzt kommt der Hunger. Und dann wird geschrien, na, lieber wieder zurück nach Ägypten. Vorher wollten sie raus. Jetzt wieder doch zurück nach Ägypten. Ja, warum? Weil es ihnen eigentlich nur um sich geht. Und nicht um Gott. Und das ist der Punkt, warum Gott das tut. Warum er diese Dinge zulässt und sogar bewirkt vielleicht. Weil es geht ihm um Erziehung. Und so ist ja Erziehung tatsächlich. Auch wir Eltern müssen in der Erziehung manchmal zu Mitteln oder Maßnahmen greifen, die für die Kinder nicht so toll sind, in den Augen der Kinder. Sogar wirklich schlimm sind. Sagen wir mal, dieses typische Beispiel, dass man ihnen irgendetwas dann entzieht, vorenthält, das sie gerne haben. Bei uns war es letztens das Croissant am Samstag, das unsere Jüngste so gern mag. Das ist flöten gegangen, sage ich mal. Aufgrund dessen, was vor dem Frühstück passiert ist. Ich möchte das jetzt hier nicht so im Detail ausführen, das kann man gern persönlich machen. Aber da war es das Croissant am Samstag, was sie liebt. Was sie liebt. Und nur weil wir das machen, heißt es ja nicht, dass wir es nicht gut mit ihr meinen, dass wir sie nicht lieben. Aber es ist nötig. Und aus der Sicht von ihr, von unserer Tochter, ist das natürlich sehr schlimm, weil sie das Croissant liebt. Aber wenn man es eigentlich von außen betrachtet, gut, einmal jetzt kein Croissant am Samstag. Ne, so aus dieser Sicht von oben kann man das so beurteilen. Ein Croissant am Samstag, das wird sie ja jetzt nicht umbringen, sage ich jetzt mal. Aber aus ihrer Sicht ist es halt schlimm. Und trotzdem ist das Ganze notwendig manchmal. Und so dementsprechend, also Gott erzieht genau so, lesen wir hier. Das ist der erste Aspekt seiner Erziehung. Der zweite Aspekt lesen wir in dem nächsten Vers, in Vers 3. Da heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also hier heißt es, er hat die Israeliten hungern lassen, um ihnen etwas beizubringen. Und in diesem Fall wollte er ihnen beibringen, dass sie auf ihn angewiesen sind. Dass sie nicht auf das Brot angewiesen sind, sondern auf ihn. Das wollte er ihnen beibringen. Also der Grund dieser Erziehungsmaßnahme war, dass er sie hungern lassen hat, sage ich mal sogar. Der Grund war, um ihnen etwas beizubringen. Ne, nochmal, der erste Grund war ja, um sie zu prüfen. Geht es ihnen wirklich um Gott? Lieben sie Gott wirklich? Der zweite, er wollte ihnen jetzt hier etwas beibringen. Dafür war das nötig, so zu handeln, wie Gott gehandelt hat. Also Gott lässt schlechte oder schwere Dinge in unserem Leben zu, um uns Dinge beizubringen, von denen er meint, dass wir sie noch lernen und verstehen sollten. Und so ist ja auch wieder tatsächlich Erziehung. Dass doch auch wir Eltern manchmal die Kinder in gewisse Situationen vielleicht hineinlaufen lassen, anstatt da direkt einzugreifen und sie vor allem zu bewahren, sie in Situationen hineinlaufen lassen. Oder manchmal vielleicht ist es auch nötig, Situationen sogar herbeizuführen, damit sie etwas lernen aus diesen Situationen. Manchmal müssen Kinder in gewisse Situationen halt kommen, die vielleicht nicht so schön sind, aber damit sie daraus lernen und es das nächste Mal besser machen können. Wenn man sie vor allem eben immer bewahrt oder wie auch immer, dann können sie nicht zu, ich sag mal, unabhängigen oder reifen Menschen heranwachsen. Ich sage das jetzt in meiner Unerfahrenheit, als ich bin ja noch sehr ein sehr junger Vater, sag ich mal. Aber ich denke, das können wir, kann auch bestätigt werden von Menschen, die schon mehr Erfahrung haben in der Erziehung. Man kann Kinder nicht vor allem bewahren. Sie müssen in gewisse Situationen, die schlecht sind, hineinkommen, damit sie daraus lernen und dann weise werden. Damit sie daraus aus diesen Situationen etwas lernen. Da könnte man auch, denke ich, viele Beispiele bringen. Aber hier geht es Gott auch darum. Die Israeliten mussten in diese Situation kommen. Sie mussten hungern. Das ist ja nichts Schönes. Also sie mussten hungern, damit sie das lernen konnten. Anders hätten sie das nicht lernen können. Wenn sie immer genug gehabt hätten, hätten sie es nicht lernen können. Das ist nun mal bei Menschen so. Und deswegen macht Gott das. Er erzieht. Und hier jetzt ganz konkret in diesem Fall sollten sie eben lernen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Wort. Da will ich auch nochmal jetzt kurz drauf eingehen, auch wenn es mir jetzt hier in dieser Predigt mehr um dieses Allgemeine geht, diese Aspekte der Erziehung. Und hier ist es ja einfach dieser konkrete Fall. Aber dennoch denke ich, ist das auch wichtig oder sehr hilfreich, einmal auf diesen konkreten Aspekt einzugehen, was sie hier lernen sollten. Weil dieser Vers ist ja gar nicht so unwichtig, der wird ja sogar von Jesus zitiert. Und zwar Jesus hat das ja vorgemacht. Er hat 40 Tage lang in der Wüste gefastet, nichts gegessen. 40 Tage. Und dann kam ja in dieser Situation der Teufel und hat ihn versucht. Und Jesus begegnet dem Teufel mit diesem Vers, entgegnet er ihm. Genau diesen Vers. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das soll uns deutlich machen, wir sind von Gott abhängig. Unser Leben ist von Gott abhängig, nicht vom Essen, nicht von den materiellen Dingen. Gott hält uns am Leben. Und wenn er wollte, auch ohne Brot. Das müssen wir wissen, weil sonst fokussieren wir uns in unserem Leben auf diese materiellen Dinge, weil wir denken, das brauchen wir, das müssen wir ja, damit wir leben können. Aber Gott ist es, der uns am Leben hält, nicht das Brot. Und natürlich, Gott hat das so eingerichtet, dass wir essen müssen, weil wir sonst sterben, wenn wir nicht essen würden. Das hat Gott so eingerichtet. Aber dennoch müssen wir wissen, ist das Brot nicht das, was uns letztendlich am Leben hält. Gott hat das so festgelegt, ja. Aber Gott ist es, der am Leben hält. Und zwar, er hat das festgelegt, ja, durch das Brot, wir müssen essen. Es ist ja so, wenn jetzt jemand wirklich nicht essen würde, er würde nun mal sterben. Aber wenn Gott wollte, nein, dann nicht. Dann würde er auch ohne Essen überleben. Das ist das Entscheidende. Vielleicht so ein anderes Beispiel. Ich habe an so einen Türsteher gedacht, ne, der da kontrolliert, wer kommt rein oder wer nicht. Und dieser Türsteher, der beschließt, einfach, der legt einfach fest, ich lasse nur Leute durch, die eine rote Käppi haben. Und dann kommen da Leute, die haben eine rote Käppi, ja, die dürfen rein. Und wenn da Leute kommen, die keine rote Käppi haben, dann kommen sie nicht rein. Der Türsteher lässt sie nicht rein, weil er es so festgelegt hat. Ist es jetzt so, dass sie wirklich nicht rein können, weil sie keine rote Käppi haben? Nein, sondern weil der Türsteher sie deswegen nicht reinlässt. Aber der Türsteher könnte genauso auch sagen, die haben jetzt keine rote Käppi und der Türsteher hat ja doch die Macht, sie trotzdem reinzulassen, wenn er jetzt sagt, nee, die können halt trotzdem rein. Und so ist es, Gott Ich hoffe, ihr kennt diese Parallele. Gott, der uns am Leben erhält, der zwar gesagt hat, ja, die Menschen müssen essen und dadurch können sie dann leben, aber wenn er wollte, wir sind nicht vom Brot abhängig. Und das ist, da geht es eigentlich um uns. Wie gehen wir damit um? Hängen wir am Brot, also hängen wir an diesen materiellen Dingen? Sind wir darauf nur fokussiert? Nein, wir sollen uns auf Gott ausrichten. Das soll die oberste Priorität in unserem Leben sein. Für den Rest wird auch Gott auch sorgen, weil er sagt, okay, die Menschen müssen essen, damit sie leben. Ja? Und dann wird er es uns auch geben. Wir sollen auch dafür arbeiten und so weiter, ja, aber es soll nicht das sein, wonach wir die ganze Zeit verlangen und streben und so weiter. Das ist das, was die Israeliten hier konkret jetzt lernen sollten. Aber es gibt ja auch viele andere Dinge, die wir lernen sollen. Und Gott kann diese Erziehungsmaßnahmen ergreifen, um uns Dinge beizubringen. Dass er eben auch schlechte, schwere Dinge in unserem Leben zulässt, um uns Dinge beizubringen. Und deswegen der zweite Punkt dieser Predigt: Gott will dich erziehen. Er will prüfen, ob du ihn wirklich liebst, und er will dir Dinge beibringen. Das kann schmerzhaft sein, aber das tut er nicht, um dich zu ärgern, sondern, da müssen wir an den ersten Punkt denken, die Grundlage. Gott meint es gut mit dir, das ist die Grundlage. Auch wenn er dich so erzieht, er meint es gut mit dir. Der dritte Punkt, Gott steht dir bei. Finde ich ganz interessant, nachdem hier Mose das ja ausgeführt hat, Gott hat dich gedemütigt, er ließ dich hungern und um dir dies und das beizubringen, sagt er, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Wenn Gott es wirklich darum ginge, durch diese Wüstenwanderung, um die Israeliten zu ärgern, sie fertig zu machen. Warum? Er hätte ja doch erst recht noch die Füße anschwellen lassen können. Nein, aber diese Dinge waren nötig, er musste sie erziehen in diesen 40 Jahren, aber er hat ihnen beigestanden. Er hat sie nicht alleine gelassen. Auch in Bedrängnissen, die Gott zulässt, um dich zu erziehen, lässt er dich nicht allein, sondern er steht dir dabei. Die Dinge sind notwendig, ja, aber er macht nicht und verschwindet und sagt, ja, komm klar damit, sondern in diesen Dingen geht er mit und hilft dir, steht dir bei. Da gibt es diesen Vers, der wunderbar dazu passt, aus 1. Korinther 10, wo es heißt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Es ist doch genau das. Ja, Versuchung muss sein in unserem Leben und die wird passieren, aber Gott wird dafür sorgen, wird aufpassen, dass das nicht etwas ist, dem wir hilflos ausgeliefert sind, wo wir nicht bestehen können. Wenn wir nicht bestehen, dann hat das andere Gründe. Aber es ist nicht, weil Gott das so gemacht hat, dass wir gar keine Chance haben, sondern Gott wird dafür sorgen, dass es nie über unser Vermögen geht. Und wird den Ausgang schaffen, dass wir es ertragen können. Also der Herr steht uns auch in diesen Dingen bei. Denn Gott geht es nicht darum, uns zugrunde zu richten, sondern, erster Punkt, Gott meint es gut mit dir. Er meint es gut mit dir. Ihm geht es nicht darum, dich zu verderben. Die Menschen, die ihm bis zum Schluss widerspenstig gewesen sind, die haben ein Problem. Ja. Da ist, ich sag mal, auch der Zug dann abgefahren irgendwann. Die haben wirklich ein Problem. Aber bis dahin geht es Gott nicht darum, irgendeinen Menschen zu ärgern oder einfach so zu verderben. Wir haben so einen guten Gott. Ihm geht es darum, es ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wunsch. Wenn ein Mensch umkehrt, dann freut Gott sich. Er freut sich über die Maßen. Weil er will für den Menschen das Gute. Er ist kein Tyrann. Und so steht deswegen, wenn er auch erzieht und diese Dinge zulässt, die halt einfach nötig sind, damit, ne, gewisse Dinge, damit du etwas lernen kannst, was Gott meint, das musst du noch lernen, oder um zu prüfen, geht es dir wirklich um Gott, liebst du ihn wirklich? Wenn er all das zulässt, er lässt dich damit aber dann nicht alleine, sondern er, in dieser Situation wird er dir beistehen und dir helfen. Wenn du dich an ihn klammerst, er wird dich nicht alleine lassen. Er wird dich nicht alleine lassen. Und da darf ich auch einfach bezeugen, als Beispiel, wie Gott uns nach der Geburt unserer Ältesten, das war ja auch eine schlimme Situation. Wirklich schreckliche Situation auch, wo Gott uns erzogen hat. Und wie Gott aber, wir durften das merken, wie Gott uns in der Woche, in dieser darauffolgenden Woche, jeden Tag ein Geschenk gemacht hat. Also ganz bewusst, also uns war das ganz bewusst. Ich meine, natürlich kann man sagen, ja, wir dürfen ja jeden Tag dankbar sein, dass wir überhaupt zu essen haben und so, ne? Aber nein, jeden Tag sogar so ein richtig bewusstes Geschenk und jeden Tag, eine ganze Woche lang. Wie Gott uns in dieser Zeit, wo er uns erziehen musste vielleicht damit und uns das und diese Situation, die war nicht schwierig, aber wir durften merken, er lässt uns nicht alleine. Sondern er hat uns das sogar gezeigt. Jeden Tag eine bewusste Sache, also die uns bewusst war, wie Gott uns da durchgeholfen hat. Er hat uns beigestanden. Also der dritte Punkt. Wenn Gott dich erzieht, dann lässt er dich damit nicht alleine, sondern steht dir bei. Ihm geht es nicht darum, dich fertig zu machen, sondern um dich zu erziehen. Er meint es gut mit dir. Und mein letzter Punkt, halte seine Gebote. Denn dieser Text, 5. Mose 8, den wir gelesen haben, der ist ja umrahmt, sage ich mal, mit diesen zwei Versen, Vers 1 und dann Vers 6. Die möchte ich einmal nochmal lesen. Da heißt es, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und dann kommt ja das alles, wo er erklärt, wie ist der Herr mit euch umgegangen und er hat aber euch beigestanden, eure Kleider sind nicht zerlumpt und so weiter. Und dann heißt es ja so, erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und dann und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Also dieses Ganze ist ja so umrahmt damit, dass aufgrund all dessen, auch wie Gott uns zeigt, dass er es gut mit uns meint, uns aber dennoch erzieht und in all diesem geht es Gott darum, er will, dass wir seine Gebote halten. Lasst uns also bei all dem, was wir heute hoffentlich bisher gelernt haben, seine Gebote bewahren, um sie zu tun, dass wir in seinen Wegen wandeln und ihn fürchten. Bei all dem, was in unserem Leben ist, die guten und die schlechten Zeiten, wo Gott uns erzieht, wo wir aber wissen dürfen, die Grundlage, er meint es gut mit uns, und in all dem, dass wir dann sagen, und ich will dich fürchten, ich will auf deinen Wegen wandeln, ich will das tun, was du willst. Dein Wille, den will ich tun, deine Gebote, die du gibst, die will ich bewahren, die will ich halten, so gut es geht, so gut es an mir liegt. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und Jesus spricht in Johannes 14, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gott meint es gut mit dir. Er will dich erziehen. Während er das tut, steht er dir weiterhin bei. Fürchte ihn. Trachte danach, ihm zu gefallen und seine Gebote zu halten. Amen.